herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass sich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was soll dieses Video? Erstmal berührt es total, weil es mich berührt ist, weil Menschen Heilung erleben und weil für Menschen auf der Straße gebetet wird. Aber wir zeigen heute das Video, weil wir den Gründer dieser ganzen Aktion hier haben. Gernot Elsner, herzlich willkommen, dass du hier bist.
Freue mich riesig, bei euch zu sein.
Wir werden ihn gleich predigen hören und freuen uns da richtig drauf. Das wird eine starke Predigt. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr auf Mallorca kennengelernt. Nicht, weil ich im Ballermann versackt war, sondern weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich soll nach Mallorca fliegen, um nach christlichen Sachen Ausschau zu halten. Keine Ahnung. Der Heilige Geist hat mich einfach geschickt und war nur einen Tag da. Habe in dem einen Tag dich kennengelernt und war so fasziniert von dem, was Gernot erzählt, was er auf dem Herzen trägt, was er nicht nur auf dem Herzen trägt für Mallorca, sondern für ganz, ganz viele Länder. Und ich dachte so, bevor er predigt, muss ich dich interviewen. Es ist einfach so starke Aktion und wir müssen ein bisschen mehr davon mitkriegen.
Ja, freue mich mega, euch zu erzählen.
Genau, du kommst mit deiner Familie aus Karlsruhe, ihr habt drei Kinder. Du bist Teil einer starken Kirche in Karlsruhe, Treffpunkt Leben. Und der Willi Walter kommt aus dieser Gemeinde und hast Gospel Tribe, eine Missionsgesellschaft mit mehreren Leuten zusammen gegründet, die unter anderem daraus ist auch das entstanden, was auf Mallorca passiert ist. Man nennt dich auch den König von Mallorca. Nee, das war jemand anders, glaube ich. Ne? Genau, aber erzähl uns erstmal als allererstes Gospel Tribe, was macht ihr, was ist euer Herz dahinter?
Ja, also wir haben im Jahr 2005, als meine Frau und ich aus Argentinien zurückgekommen sind, das war der Ort, wo wir ursprünglich mal dieses ganze Gospel Tribe Ding starten wollten, sind wir nach Hause gekommen hier nach Deutschland und haben gesagt, das, was unser Leben verändert hat, das war ein Missionseinsatz für mich, die Philippinen, für meine Frau Indien. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das, was in unserem Leben selbst so gute Früchte getragen hat. Wir starten einfach mit jungen Leuten aus Deutschland, die irgendwie eine Leidenschaft für Jesus haben und gerne das Evangelium in die Nationen raustragen wollen. Missionseinsätze. Und daraus ist dann dieses Missionswerk gewachsen. Da machen wir jedes Jahr so ungefähr 15 Einsätze in die ganze Welt, unter anderem den Mallorca-Einsatz. Und dann haben wir zwei Jahre später auch noch so eine zweijährige Bibelschule in Karlsruhe angefangen, wo wir dann Leute zweimal für 9 Monate bei uns haben.
Also man hört schon, er kam aus Südamerika, war beeindruckt von einem Missionseinsatz auf den Philippinen und Indien, also ein weit gereister Mensch. Jetzt seid ihr auf Mallorca, jetzt könnte man natürlich sagen, Mallorca, ihr wollt coolen Urlaub haben und das Christliche drüber schreiben. Was ist dein Herz für Mallorca? Also klar, da sind Menschen, die leben da, die brauchen Jesus, überall brauchen Menschen Jesus. Aber warum schlägt dein Herz so für Mallorca?
Also meine Frau, die hat 2011, als wir so eine kleine Auszeit gemacht haben und auf Mallorca waren, die Idee gehabt, wir machen Missionseinsätze in die ganze Welt, wo Menschen Not haben. Lass uns doch mal was in Mallorca versuchen, da haben die Leute auch Not. Also ein bisschen anders, gelagerte Not. Aber zudem sind die im Urlaub, die sind entspannt und es gibt keine Sprachbarriere. Und dann haben wir angefangen mit 10 Leuten, genau, man spricht Deutsch und Englisch. Manche Leute können auch Spanisch. Und dann sind wir da einfach den Ballermann auf und abgelaufen, hatten keine Ahnung, ob das funktioniert und waren dann nach dem ersten Einsatz so baff, dass wir gesagt haben, das machen wir nochmal, weil die Menschen so offen waren, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und das ist dann über die Jahre gewachsen hin, dass es jetzt im Sommer fast 200 Leute sind, die da mitkommen. Alle kennen uns da irgendwie. Und warum Mallorca? Einmal, weil wir diesen persönlichen Bezug haben, das, was ich euch gerade als Gründe genannt habe. Und dann ist Mallorca tatsächlich ein total strategischer Ort. Es gibt kaum einen Flughafen in Europa, der von mehr Orten angeflogen wird. Und es sind tatsächlich 15 Millionen Touristen im Jahr, die dort landen. An einem guten Samstag sind das 2000 Maschinen, die da am Flughafen kommen und gehen. Und die Insel selbst hat nur 1 Million Menschen, aber die gilt es auch zu erreichen. Und diese Kombi, die begeistert uns.
Ja, ist mega. Ihr seid tatsächlich dann im Sommer am Ballermann. Und was ich gelernt habe, weil ich das erste Mal in meinem Leben auf Mallorca war, dass der Ballermann nicht ganz Mallorca ist, sondern irgendwo fernab von Palma irgendeine kleine Straße, die man echt suchen muss. Also war wirklich überraschend für mich. Aber da ist es massiv. Welche Not begegnet ihr dort?
Naja, es gibt viele Leute, die kommen an den Ballermann. Die Briten gehen eher nach Magaluf. Dagegen ist der Ballermann wie so ein geistliches Rüstzentrum. Magaluf ist viel schlimmer. Und die kommen dahin und viele, die am Ballermann feiern, das sind ganz normale Leute, viele wahrscheinlich hier auch aus dem Pott, aus der Region. Und die sagen, ich möchte einfach mal ein paar Tage vergessen, was zu Hause passiert. Stress mit meiner Frau, Stress an der Arbeit, keine Ahnung, heftige Zeit hinter sich. Und die kommen dann und gerade diesen einen Tempel, den ihr da im Hintergrund gesehen habt, den Tempel des Bösen, der Megapark, da gibt es morgens um 10:30 schon Freibier und da kommt man dann auf Pegel bis um 11. Und die Leute sind da eigentlich zum Saufen und jemand aufreißen. Manche natürlich auch, um einfach das schöne Wetter zu genießen. Und man macht das dann so ein paar Tage. Aber viele Leute sagen dann auch nach 2-3 Tagen, ey, ich wünschte, mein Flieger würde schon gehen, weil das kannst du ja nicht eine Woche machen, nur dich besaufen und da rumliegen, Sonnenbrand holen. Und das ist die Not, die Leute mitbringen, dass sie einfach sagen, für mich ist das irgendwie eine Insel, wo ich mal kurz die Probleme vergesse, aber die holen mich ja wieder ein. Und selbst wenn ich kein Christ wäre, würde ich sagen, es gibt bessere Arten, seinen Alltag zu vergessen. Und das merken manche dann dort vor Ort auch.
Ihr habt wahrscheinlich nicht nur Fans, wenn ihr dahin kommt. Und ihr merkt auch, ihr habt was mit einer geistlichen Welt zu tun, also mit einer unsichtbaren Welt, die nicht nur Fan davon ist, dass ihr Gutes bringt, sondern eben auch, ihr merkt es auch wirklich, dass Menschen auf euch zukommen. Und du hast mir davon erzählt, dass du schon bedroht wurdest. Ihr seid die einzige Veranstaltung in dem ganzen Bereich, die am Strand etwas machen dürfen. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Also die ganzen Diskotheken, die würden dafür sterben, dass sie da eine Beachparty machen dürften. Und wir wissen auch immer noch nicht, warum das jedes Jahr wieder klappt, dass wir da eine Genehmigung kriegen, um am Strand aufzuschlagen. Und ich habe tatsächlich in Mallorca das schönste Kompliment bis jetzt bekommen in meiner Dienstkarriere, dass der Besitzer von dieser Großraumdisco gesagt hat, dass immer, wenn wir unsere Gottesdienste machen, 250 Leute weniger bei ihm in der Kneipe sind und er Teile seiner Staff in die Pause schicken muss. Und ich war dann fast so ein bisschen erinnert an die eine Geschichte in der Bibel, wo es um Ephesus geht und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, da ist so ein Schmied und der beklagt sich, dass seit die Leute irgendwie an Gott glauben, kaufen sie nicht mehr die kleinen Götzenstatuen und so. Und dann habe ich mich so wie in biblische Zeiten zurückversetzt gefühlt. Grundsätzlich ist die Reaktion eigentlich eine von drei. Die Leute sagen entweder, ey, wisst ihr, wo ihr hier seid? Habt ihr euch verirrt? Könnt ihr euch helfen? Andere sagen, lass mich damit bloß in Ruhe, ich will davon gar nichts wissen. Und dann eben aber ganz viele, und das habt ihr vielleicht auch in dem Video gesehen, die einfach da stehen und manchmal auch stundenlang bleiben, ihr Leben erzählen, für sich beten lassen, sich taufen lassen, einzelne Menschen. Und die sogar ihren Urlaub so buchen, gemäß unserer Webseite, obwohl sie sich selbst nicht als gläubig bezeichnen würden.
Mega, so stark, was ihr da macht. Man kann Teil davon sein, man kann sich dazu anmelden auf eurer Reach Mallorca-Seite, glaube ich. Ne? Aber ihr habt vor 3 Wochen noch was Neues gestartet. Erzähl uns davon.
Ja, also wir machen im Sommer immer 2 Einsätze. Der zweite ist neu. Diesen Einsatz, den ihr im Video gesehen habt, das wäre Ende Juli bis Anfang August. Wir haben Leute bis 70 dabei, also gibt keine Ausrede, wenn man sagt, man ist etwas älter, man muss auch nicht mehr auf dem Boden schlafen. Das ist ein schönes 3-Sterne-Hotel, eine Mischung aus Freizeit und Teaching, Worship und dann eben Outreach. Und dann gibt es jetzt noch eine zweite Variante, das ist im 1000-Sterne-Hotel. Wir suchen Anfang Juli 70 Leute, die nach Mallorca kommen und in einer Woche 100 Dörfer aufsuchen auf Mallorca, um die spanischen Menschen zu erreichen, einen Weg zu finden, wie man denen dienen kann und dann das Evangelium zu erzählen. Und Unterkunft muss man dann einfach schauen, ob man draußen schläft oder erfolgreich genug evangelisiert hat. Nach einer Woche treffen wir die Leute dann wieder in unserer Base und das ist das Stichwort, auf das Renke gerade angesprochen hat. Wir haben tatsächlich vor 3 Wochen eine Base auf Mallorca gegründet, was Permanentes, wo man eine 5-monatige Jüngerschafts- und Missionsschule besuchen kann. 10 Wochen Teaching, wo wir übrigens auch den Renke nächste Woche da haben dürfen, falls ihr euch fragt, was euer Pastor so unter der Woche macht. Und dann eben 3 Monate Outreach in dieser Zone und wünschen uns, dass da in den nächsten Jahren einfach auch noch andere Menschen einen Ruf kriegen, nach Mallorca zu ziehen und vielleicht evangelistische Projekte dort zu starten, wie ein Partyboat Ministry oder eine Surfschule oder ein kleines Café am Strand. Das sind so die Dinge für die Zukunft.
Hammer. Falls du noch mehr Visionen haben solltest, Reach Bermuda Dreieck wäre vielleicht auch nochmal ein
gutes Projekt. Yes, come on, come on.
Du wirst hier die gleichen Leute treffen, die du am Ballermann triffst, hier vorne auf der Straße, Samstagabends mit Sicherheit.
Vielleicht kennen sie uns sogar.
Oder wir selber starten das. Genau, Hammer. Vielen, vielen Dank, dass du von deinen Projekten teilst und wir feuern euch an. Ich finde es so mega, was ihr macht, weil ihr macht einen Unterschied in der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Ihr macht einen Unterschied bei ganz vielen Menschen, die eigentlich was ganz anderes suchen. Und dann, stell dir mal vor, du suchst eben genau das, was die Leute dort suchen, dich zu vergessen. Und dann finden sie Jesus. Wie Hammer ist das? Und freue mich auf deine Predigt, würde gerne für dich beten. Und komm, lass uns nochmal zusammen aufstehen. Lass uns für Gernot beten. Jesus, ich danke dir für Gernot, für seine Frau Sabine, für das ganze Team. Wir wollen als Kirche sie segnen mit offenen Türen, mit Gunst, mit Finanzen, mit deinem Schutz bei ihren ganzen Projekten, die sie machen, nicht nur auf Mallorca, sondern in allen möglichen Ländern. Und wir wollen dich einfach segnen, Gernot, mit dem, was Jesus vorbereitet hat. Und wir danken dir, Jesus, dass wir gleich eine Predigt hören dürfen von Gernot. Möchte ich bitten, dass du ihn segnest und dass du zu uns sprichst, dass du ihn benutzt, dass du seine Worte benutzt und dass du hier ganz, ganz präsent bist und ganz laut bist in diesem Kino. Amen.
So, geht's euch gut, ihr Lieben? Für wen ist heute Feiertag, weil Dortmund gewonnen und Bayern verloren hat? Das hält sich in Grenzen. Ne? Gestern, als ich am Bahnhof ankam in Bochum, da habe ich gedacht, hier ist heute Nationalfeiertag, nachdem die Tabellenspitze gewechselt hat. Ich möchte ganz kurz, bevor ich in meine Predigt einsteige, euch noch zwei Infos weitergeben. Und zwar, wenn euch irgendetwas von dem, was ich gerade erzählt habe, interessiert und ihr denkt, ich würde mich da gerne weiter informieren, draußen im Foyer liegen irgendwo solche Flyer, die dürft ihr, wo liegt das? Bei der Info, da dürft ihr euch gerne welche wegnehmen. Und da liegt auch dieses Buch, Gott kommt auch zum Ballermann. Und das ist ein Buch, da stehen einfach verschiedene Geschichten drin, nicht nur über den Ballermann, was wir auf unseren Missionseinsätzen erlebt haben. Mein Name steht drauf, ich habe es aber nicht geschrieben. Ihr dürft euch umsonst eins wegnehmen, da liegt eine kleine Kasse, da könnt ihr eine Spende reinlegen. Ihr unterstützt damit eine notleidende Familie in Karlsruhe mit 3 Kindern. So, vor ein paar Wochen, da habe ich mit dem Renke telefoniert und habe ich gesagt, Renke, was bewegt euch denn gerade so als Kirche? Und gibt es irgendein Thema, über das ich predigen könnte heute, was euch wirklich weiterhilft? Und dann meinte der Renke, ohne jetzt groß zu wissen, was meine Lieblingsthemen sind, sprich doch über Berufung. Das könnte viele Leute in unserer Gemeinde interessieren. Und dann habe ich so gedacht, ach, das ist mein absolutes Lieblingsthema. Weil das hat was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich kann mich nämlich mindestens an 2 Momente in meinem Leben erinnern, wo mich diese Frage Berufung, was hat Gott mit meinem Leben vor, fast umgebracht hat. Der erste Moment war, als ich 19 war und ich wusste, die Schule geht zu Ende, beziehungsweise 18 war ich damals. Alle in meiner Klasse wussten schon, was sie irgendwie machen wollen mit ihrem Leben, welches Studium, welche Ausbildung. Und dann war ich noch auf so einer Schule, wo alle irgendwie was ganz Hochtrabendes gemacht haben. Und der Elsner, der wusste es nicht. Und zudem meine Familie, das war damals meine Mutter und ganz viele von meiner ungläubigen Verwandtschaft, die hatten ganz viele tolle Ideen für mein Leben. Und ich war da so ein bisschen dran erinnert, wenn du sonntagmorgens an den Bolzplatz kommst und die F-Jugend spielt, also die 6-Jährigen, und da stehen die Väter am Rand, ne, und du könntest meinen, es geht um die Champions League, wenn sie ihre Kinder anfeuern und alles, was sie selbst nicht geworden sind, irgendwie, das müssen die Kinder richten. Und ich hatte so das Gefühl, meine Güte, so viel Druck, so viele Optionen, ich habe selbst überhaupt keine Ahnung und wollte ja irgendwie das tun, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und diese Frage hat mich umgebracht. Und dann, jetzt gerade vor 2, 3 Jahren, ich bin jetzt 45, hat so angefangen mit 40, vielleicht kann sich da der ein oder andere auch mit identifizieren, da war das für mich nochmal ganz neu, die Frage, ja, Jesus, was kommt denn jetzt so noch in den nächsten Jahren? Also wenn ich gesund bleibe und irgendwie noch 30, 40 Jahre habe, mache ich einfach so weiter, wie ich Tag für Tag mein Leben lebe, hast du noch was Frisches für mich? Und da ich so eine Person bin, der das ganz, ganz wichtig ist, wirklich ein Gefühl zu haben, ich weiß, wofür ich lebe, wofür ich meine Kraft einsetze, sind das ganz, ganz wichtige Fragen in meinem Herzen gewesen. Und deswegen spreche ich so gerne darüber und würde mich auch riesig freuen, wenn Gott diese Botschaft heute benutzt, um dir einfach zu helfen, ein Stück weit mehr zu erkennen, was Gott für dich hat. Ist das okay? Super. Ich möchte euch gerne Hunger machen auf einen Mann in der Bibel. Also wenn du jetzt merkst, nach heute, dieses Thema interessiert mich noch weiter, dann lies doch mal das Buch Nehemia. Wer hat das schon mal gefunden in seiner Bibel? Schon mal gelesen? Wer weiß überhaupt nicht, wovon ich spreche? Auch ein paar. Also das war ein Mann in der Bibel. der von Gott gebraucht wurde, um eine Stadtmauer aufzubauen. Und ich möchte euch heute Morgen drei Prinzipien aus diesem Buch nennen. Wir werden auch kleine Passagen lesen, die dir hoffentlich helfen, in deine Berufung reinzufinden. Ich habe diese Predigt heute genannt, drei Schritte in deine Berufung. In einer halben Stunde sind alle deine Fragen geklärt. Lasst uns doch mal lesen, ganz am Anfang in diesem Buch, Nehemia Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Das ist wirklich der Start von diesem Buch. Und da finden wir tatsächlich schon ganz am Anfang ein ganz wichtiges Prinzip, wenn es darum geht, die eigene Berufung zu erkennen. Berufung hat nämlich etwas damit zu tun, dass Gott dein Herz berühren möchte. Nehemia 1, 1 bis 4. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalia. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenz in Susa. Also Nehemia erzählt von sich selbst, er ist in Persien in Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Also ihr wisst ja, in der Antike gab es immer wieder irgendwelche Armeen, die sind wo eingefallen. Und so war das eben damals auch in Israel. Und eine Praxis, die diese Armeen hatten, waren irgendwie die wichtigen und die gebildeten Leute mitzunehmen und die an irgendeine andere Ecke des Reiches zu verpflanzen, um den Leuten irgendwie so ein bisschen die kulturelle Identität zu nehmen. Und einer, der da auch mitgenommen worden war, nach Persien, nach Susa, war eben Nehemia. Und jetzt kommt aber jemand an den Hof aus seiner alten Heimat. Und dann erkundigt er sich nach dem Zustand seiner alten Heimat, nach der Stadt Jerusalem. Und jetzt hört mal zu, was die Leute berichten. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und in Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Und als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang. Ich fastete und flehte den Gott des Himmels an. Mein erstes Prinzip heute, das ich mit euch teilen möchte, wie wir unsere Berufung erkennen können, ist, dass ich glaube, dass Berufung immer mit einer Berührung deines Herzens anfängt. Wenn du rausfinden möchtest, Gott, wozu hast du mich berufen, dann gilt es mal wirklich in dein Herz reinzuschauen und dich zu fragen, was sind Dinge, die mich tiefer berühren als andere. Wenn ich sie in den Nachrichten höre, wenn ich Berichte davon höre, wenn ich damit konfrontiert werde. Was sind Dinge, die nicht nur allgemeine christliche Pflicht sind? Also wir wissen alle, wir sollten mit anderen über Jesus reden, wir sollten barmherzig sein, wir sollten uns um die Witwen und Waisen kümmern. Wir wissen alle, was wir als Christen tun sollten. Aber was ist etwas, was nicht nur irgendwie so ein Auftrag ist, von dem du weißt, das wäre gut, das umzusetzen, sondern was berührt dich richtig tief in deinem Herzen. Du musst dir vorstellen, dieser Nehemia, wir lernen das nachher noch, der war Mundschenk. Das heißt, der hing eigentlich in der Gegenwart des Königs ab, war dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass bei den Festmahlen der Wein nicht ausging. Und ich vermute, stell mir das so vor, dass da jeden Tag irgendwelche Leute aus dem Persischen Reich kamen und die haben Berichte abgegeben, wie es in der Provinz läuft. Der war dabei, wenn Entscheidungen getroffen wurden. Der hat gehört, wenn die persische Armee gewonnen oder verloren hat. Der hat von Unglück mitbekommen. Also der war das gewohnt, von solchen Nachrichten umgeben zu sein, so wie wir ja auch in unserem Umfeld es gewohnt sind, dass jeden Tag auf der Welt irgendwie was passiert. Aber an diesem Tag, als diese Leute aus Juda kamen, da hat er gemerkt, diese Nachricht, die geht tiefer. Er hört, den Leuten geht's schlecht. Sie leben in Schande, sie leben in Unterdrückung. Die Stadtmauern sind eingerissen, es gibt keinen Schutz für diese Leute. Die Stadt ist entweiht und es sollte doch eigentlich anders sein, es ist doch Gottes Stadt. Und dann heißt es, es trifft ihn ganz tief. Er weint, er trauert, er fastet. Das ist ein Ausdruck von dem, dass ihn etwas ganz, ganz tief in seinem Herzen berührt hat. Und das ist etwas, was ich dich einfach mal fragen möchte, wenn du so die Geschichte von Nehemia hörst. Kannst du in deinem Leben was identifizieren, was dich eine Etage tiefer berührt? Schaut mal, mit meiner Frau kann ich keinen Film gucken, der eine Altersbeschränkung von älter als 12 hat. Alle anderen Filme muss ich alleine gucken. oder beziehungsweise mit meinen Kindern, die irgendwie 10, 12 und 13 sind. Weil meine Frau ist so sensibel. Und meine Frau, wir bauen zusammen dieses Reach Mallorca-Ding, wir bauen das Gospel Tribe-Ding. Aber ich glaube, wenn ich zu meiner Frau morgen sagen würde, hey Schatzi, weißt du was, wir packen alles zusammen, wir ziehen in ein drittes Weltland, wir kamen gerade aus den Philippinen zurück, wir leben in einem Kinderheim und wir holen Kinder von der Straße und kümmern uns um die. Meine Frau würde sagen, wo muss ich unterschreiben? Wir werden morgen weg. Und ich weiß, dass Kinder wichtig sind, dass arme Kinder wichtig sind. Ich habe da auch ein Herz dafür. Ich war auch im Waisenhaus jetzt ein paar Monate, dieses Jahr und letztes Jahr. Aber wenn ich das mit meiner Frau vergleiche, dann merke ich, ich weiß, es ist wichtig. Ich habe da auch irgendwie einen Bezug dazu. Aber das geht eine ganze Etage tiefer. Wir haben bei uns in Karlsruhe ein Bibelschulhaus gehabt. Das war mitten in so einem Problemviertel. Und dann haben wir eine Arbeit angefangen mit Obdachlosen, haben die jede Woche besucht, haben sie in unser Haus eingeladen, die kamen dann mit ihren Hunden, besonders wenn wir Grillpartys gemacht haben. Einmal weiß ich, da gab es eine Schlägerei bei uns im Hof, weil der eine Obdachlose dem anderen vorgeworfen hat, dass er nur wegen den Schnitzeln und nicht wegen Jesus kommt. Und ich bin da immer dabei gewesen. Ich habe mich dann auch hingesetzt, ich habe mich auch ein paar Stunden unterhalten, habe auch mit Schnitzel gebraten, habe sogar einen gesalbten Input gemacht. Und wir haben bei uns im Bibelschulhaus einen jungen Mann gehabt, das war ein ganz stiller Obstbauer von Beruf. Und eines Abends war ich im Haus und dann habe ich gesehen, wie er irgendwie seine Isomatte packt und seinen Schlafsack. Und ich habe gesagt, hey Dario, wo gehst du hin? Und er hat gesagt, ah ja, ich verbringe die Nacht heute draußen. Und ich so, echt, ja, wo? Er hat gesagt, ja, er guckt, wo die Obdachlosen sind. Und dann legt er sich zu denen, verbringt die Nacht bei ihnen und dann ergeben sich die besten Gespräche. Und ich habe so gedacht, okay. Ich habe gedacht, ich mache auch was Tolles für die Obdachlosen. Aber ich habe gemerkt, im Vergleich zum Dario und sein Herz für diese Leute, bin ich kalt wie ein Eisblock. Da ist ein Herz ganz tief angelegt in ihm für diese Menschen, das ich irgendwie wahrnehmen kann, aber das bin ich. Ich habe einen Freund, der ist Lehrer an einer Realschule. Wenn ich den irgendwie einlade zu uns auf die biblischen Saale, erzähl mal davon, was in der Schule geht. Dann kommt da ein Sprühfeuer. Ihr müsst alle Lehrer werden. Da seid ihr 8 Stunden am Tag mit den Schülern zusammen und ihr könnt die prägen und wollt ihr das wirklich den Leuten überlassen, die irgendwie gar nicht an Gott glauben und dann Religionsunterricht machen und so weiter. Und du merkst, da ist so eine Passion da. Ich habe auch mal Lehramt studiert. Aber heute mache ich das, was ich tue, weil meine Passion in eine ganz andere Richtung gezogen hat. Meine Erfahrung war, als ich Unterricht gegeben habe, in der Schule, Praktikas, auch im Ausland, in Deutschland, dass ich jedes Mal gedacht habe, ich möchte nicht Monday, Tuesday, Wednesday beibringen. Ich möchte darüber reden, was Jesus für mich getan hat. Nicht, weil ich das andere nicht wertvoll finde, weil es eine Etage tiefer geht. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Gibt es was in deinem Leben, wo du merkst, das geht eine Etage tiefer? Zweites Prinzip heute Morgen. Erstes Prinzip, deine Berufung beginnt mit einer Berührung deines Herzens. Zweites Prinzip, und das ist so grundlegend, ich glaube, unsere erste und wichtigste Berufung, sagt mal, erste und wichtigste Berufung, ist es, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Merkt ihr mal diese zwei Sätze, bevor wir zu etwas berufen sind, sind wir zu jemandem berufen. Ja? Bevor wir berufen sind, etwas zu tun, sind wir berufen, etwas zu sein, nämlich Söhne und Töchter von Gott. Und gerade so Menschen wie ich, die nie stillsitzen können und die so einen Hang auch dazu haben, dass immer irgendwas gehen muss, ist das so wichtig zu verstehen, dass wir erstmal zu einer Person berufen sind. Und als wir dann vor einem Jahr diese Auszeit gemacht haben und ich ganz bewusst gesagt habe, das ist ein Jahr ohne Ministry, das ist ein Jahr ohne Bühne und ohne Leiten und all das, was dazugehört, da habe ich gemerkt, das hat mein Herz so gesund wieder geerdet, in dem, für den ich das alles tue. Und das finde ich so interessant hier bei Nehemia. Ich schaue den Text mit euch jetzt nicht an, das müsst ihr selber lesen. Als Nehemia so tief in seinem Herzen berührt wurde, da ist er nicht losgestürmt und hat gesagt, oh, wie kann ich jetzt möglichst schnell die Mauer wieder aufbauen und den Leuten zu Hause helfen. Das war bestimmt sein Herz, hat er aber nicht gemacht. Sondern da kommt erstmal eine ganz, ganz lange Passage, wo er einfach betet. Wir lernen dann später, dass es viele Monate dauert, bevor sich überhaupt in seinem Leben irgendwas bewegt. Und wenn du dieses Gebet mal durchliest, dann siehst du, das spricht von so einer Intimität, die Nehemia mit Gott hatte. Er kannte seine Größe, er kannte seinen Charakter, er kannte die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Er ist zu Gott und hat Buße getan für den Zustand, den er um sich herum wahrgenommen hat. Bevor er irgendwas getan hat, hat er die Dinge, die ihn bewegt haben, mit Gott im Gebet besprochen. Und deswegen ist diese Beziehung zu Gott so wichtig. Ich habe hier etwas für euch dabei. Das ist eine kleine Topfpflanze. Und wenn ich jetzt zu irgendjemand von euch hingehen würde, selbst zu den Kindern, die hier im Raum sind, und sagen, reiß mal diese Pflanze raus, das wäre etwas Kleines. Und ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren, da war ich selbst Anfang 20 auf einer Pastorenkonferenz vom BFP und da waren bestimmt 1000 Pastoren in dieser Halle und dann waren Gastsprecher eingeladen, Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission. Also jemand, der Jugend auf dem Herzen hat und jungen Menschen helfen möchte, ihre Berufung zu finden. Und dann hat er sich vor die Pastoren hingestellt und hat gesagt, schaut mal, in euren Gemeinden sind junge Leute und die kriegen irgendwie ein Reden von Gott aufs Herz. Die haben eine Idee. Und am Anfang sind diese Ideen und oftmals auch vom Heiligen Geist inspiriert wie kleine verletzliche Pflanzen. Und es braucht überhaupt nicht viel, um einfach diese Pflanze herauszureißen. Und das, was vielleicht mal ein Baum hätte werden können, jetzt zugegeben, das wird niemals ein Baum, aber das vielleicht mal ein Baum hätte werden können, das ist kaputt, bevor es wirklich angefangen hat. Und das ist vielleicht in deinem Leben auch schon mal passiert. Ne? Du hattest eine Idee, hast vielleicht sogar überlegt, kommt das von Gott? Ist das Teil von dem, was er von mir will? Und dann kommt irgendjemand und macht einen Kommentar, das wird eh nix, das schaffst du eh nicht, dafür hast du die Gaben nicht, vielleicht noch im Spaß. Und du merkst, in dem Moment ist etwas gestorben, was eigentlich hätte wachsen können, was dich mit Begeisterung erfüllt hat. Und dann hat er gesagt, so ist das mit den Visionen. Es sind wie kleine Pflänzchen, die noch nicht resistent genug sind. Das braucht Wachstum. Und jetzt ist meine Frage, wie wird so eine Berührung des Herzens über Zeit zu so einem stabilen Baum? Ich glaube, eine Zutat ist das, bevor man mit der ganzen Welt drüber redet, bevor man reinspringt, dass man sagt, ich verankere mich im Gebet in Gott. Ich rufe mir wirklich in Erinnerung, wer ist er, wie groß ist er, was kann er, was ist sein Charakter, was sind seine Verheißungen. Und jedes Mal, wenn du das machst, wird das in dir, was da anfängt zu wachsen, stärker und stabiler. Guck mal, im Neuen Testament, ich habe ja gesagt, das Prinzip ist, die erste und wichtigste Berufung ist Gemeinschaft mit Jesus. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9, da steht dieses Wort berufen. Und ihr werdet merken, es hat erstmal gar nicht mit dem was zu tun, etwas zu tun, sondern es geht hier um Sein. Da heißt es, Gott ist treu, durch den wir in die berufen sind, in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist deine erste Berufung. Da wächst die Pflanze. Da kriegt das, was dein Herz bewegt, Festigkeit. 2005 kamen meine Frau und ich aus Südamerika zurück und haben irgendwie so eine Phase erlebt, wo wir gesagt haben, Herr, was willst du von uns? Möchtest du, dass wir jetzt dorthin gehen und das starten? Sollen wir es in Deutschland machen? Und wir hatten kein Geld, wirklich 400 Euro im Monat, konnten keine Miete bezahlen. Und dann gab es eine Familie, die hat uns in einem Dorf aufgenommen und hat gesagt, wir haben da ein altes Haus, das wollen wir eigentlich abreißen, da könnt ihr drin wohnen. Und wir haben so gedacht, oh meine Güte, das wird eine böse Hütte sein, ne, wo irgendwie der Wind durch die Ritzen pfeift. Und dann kamen wir dahin, 7 Zimmer, toll mit Holz ausgebaut. Keine Ahnung, warum man sowas abreißen will. Und dann haben sie gesagt, wollt ihr dort wohnen? Und dann habe ich so gemeint, ja, also wollen schon, aber was soll denn das kosten? Und dann haben sie gemeint, ach, da wir das jetzt nicht abgerissen haben, haben wir gedacht, vielleicht hat Gott noch was damit vor. Ihr dürft da eigentlich umsonst rein. Aber wie lange bleibt ihr denn? Und dann habe ich gesagt, ja, so ein halbes Jahr, dann wollen wir Richtung Südamerika. Und dann in diesem halben Jahr, wir hatten ja keine Ahnung, wohin und wie und was genau. Wir wussten auch noch nicht, was genau da mit Gospel Tribe mal kommen würde. Wisst ihr, das Einzige, was ich jeden Tag tun konnte, unsere Tochter war gerade geboren, war 2 Stunden über die Felder laufen und mich auf Gott werfen. Und ich sage, Jesus, ich weiß nicht, ob wir nach Südamerika gehen sollen oder hier bleiben sollen. Es setzt mich tierisch unter Stress, dass wir gesagt haben, wir sind ein halbes Jahr hier und wir können ja jetzt nicht für ewig in dem Haus bleiben. Ich muss irgendwas finden. Und Gott, wenn wir das jetzt anfangen wollen mit so einem Ministry, mit Einsätzen, ich habe ja keine Ahnung, ob da irgendjemand mit will. Und wer soll das alles bezahlen? Wovon sollen wir leben? Wo sollen da die Mitarbeiter herkommen? Da waren so viele Fragen. Ist das das Richtige? Von was werden wir leben? Wer macht da mit? Und dann haben wir das angefangen und die ersten Jahre, ihr glaubt nicht, wie oft ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, Gott, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich will aufgeben, das bringt doch alles gar nichts. Wisst ihr, was ich euch sagen kann? Es war die Gemeinschaft mit Jesus, in der ich die Vision empfangen habe für das, was wir tun wollen, in der ich den Mut empfangen habe, das zu tun, was größer ist als ich selbst, in der ich die Kraft empfangen habe, drin zu bleiben in das, was Gott mich reingestellt hat, und ihm zu glauben, dass er die Menschen schenkt und die Ressourcen, die es braucht, um diesen Dienst aufzubauen. Wenn wir in dieser Gemeinschaft mit Jesus nicht verwurzelt sind, ihr Lieben, dann wird uns ganz, ganz schnell die Puste ausgehen. Und wenn das erste Hindernis kommt, dann ist es oft schon zum Scheitern verurteilt. Letztes und drittes Prinzip, das ich heute mit euch teilen möchte. Es ist ein bisschen ein nüchternes Prinzip. Ich habe es einfach mal genannt. Nutze das Hier und Jetzt zur Vorbereitung. Es gibt ja Menschen, die leben immer in der Vergangenheit. Kennt ihr das? Man trauert immer irgendwelchen verpassten Möglichkeiten nach oder das war damals so schön oder hätte ich doch die Hilde geheiratet oder den Hans. Also das ist so der eine Tendenz. Und dann gibt es Leute, die leben immer in der Zukunft. Die sind immer unglücklich da, wo sie sind, weil sie gedanklich immer schon woanders sind, können nie im Jetzt leben. Und das ist ein Appell an all diejenigen von euch, die eher zur Vergangenheit oder zur Zukunft tendieren, zu sagen, ich komme im Hier und Jetzt an. Wie war das bei Nehemia? Also du siehst hier, er hat eine krasse Vision aufs Herz gekriegt, er betet, bringt es vor Gott, aber sein Daily Business, das war Mundschenk des Königs zu sein. Und jeder, der das in seinem Leben schon mal erlebt hat, dass in deinem Herzen etwas wächst, etwas Form annimmt, eine Last, eine Leidenschaft, du möchtest etwas gerne tun und du fühlst dich so, wie wenn du im Jetzt gefangen bist, das ist eine Riesenspannung. Kacke, ich bin in dem Studium und da muss ich jetzt noch 3 Jahre drin bleiben. Ich bin in dem Job, ich kann da jetzt nicht einfach kündigen, von irgendwas müssen wir ja leben. Ja, jetzt habe ich gerade zu dem Ja gesagt, jetzt kann ich nicht einfach da raus. Also oftmals gibt es ja so Umstände. Und der Nehemia, der konnte nicht einfach am Königshof kündigen, der musste jeden einzelnen Tag da antreten, musste Wein testen, das war wahrscheinlich nicht das Schlimmste, und musste immer fröhlich sein vor dem König. Also das werdet ihr lesen, wenn ihr in das Kapitel reinguckt. Einmal fragt ihn der König Nehemia, warum siehst du so traurig aus? Und der Nehemia erschreckt total und er sagt, der König lebe ewig, weil man durfte nicht traurig sein vor dem König. Der musste das jeden Tag mit einer super Attitude machen. Und das ist ja manchmal auch, dann auch unsere Schwäche, wir stehen in irgendetwas drin und wir sagen, ja gut, dann bleibe ich halt drin, dann mache ich das Studium halt fertig, aber mit so einer Fletsche. Und dann zu sagen, ich lebe das Hier und Jetzt, auch wenn es eine Spannung gibt, die mich innerlich zerreißt. Ich bin da treu drin, ich gehe da drin vorwärts, ich mache das professional und ich warte wirklich darauf, dass Gott die Tür öffnet und er sagt, jetzt ist es soweit. Das war die Spannung für Nehemia, das ist die Spannung für uns oft. Und ich möchte euch gerne einen praktischen Gedanken dazu weitergeben und zwar hat er was mit Martin Luther zu tun. Martin Luther, der hat mal gesagt, wir sind Teil von 2 Reichen, einmal vom Reich Gottes und einmal vom Reich dieser Welt. Und er hat gesagt, es gibt eine Berufung, die ist erstmal für jeden Menschen gleich, da brauchst du keine besondere Offenbarung von Gott. Die betrifft 3 Bereiche unseres Lebens. Und wenn du das lebst, dann ist es vielleicht auch viel einfacher, dieses Spezifische von Gott zu empfangen. Du bist schon ganz gut unterwegs. Und er hat gesagt, diese 3 Bereiche sind einmal Familie, Kirche und Welt. Kriegen wir das mal hin? Erstens Familie, Kirche und Welt. Und Gott hat da unglaublich viel dazu zu sagen, als allgemeinen Auftrag an uns alle, ohne dass wir irgendwie den Heiligen Geist in einer besonderen Art und Weise gehört haben müssen. Ich sage euch mal zum Stichwort Familie was. Die Schwestern von meiner Frau, die haben alle Männer geheiratet, die jetzt nicht so 100% an Gott glauben. Und deswegen, die Söhne, die wachsen auf und die kriegen jetzt nicht so viel von Jesus mit. Die sind auch mal in einem Gottesdienst, aber das ist jetzt nicht so die Kultur zu Hause. Und die wohnen 200 Meter von mir. Und irgendwann hat Gott mich gefragt, Gernot, was ist denn mit deinen Neffen? Wer erzählt denen denn von Jesus? Ist das der Auftrag von irgendeinem Pastor? Ist das der Auftrag von irgendeinem Fernsehprediger, wenn sie mal zufällig im falschen Kanal hängen bleiben? Dann habe ich gemerkt, ja, also wenn irgendjemand denen Gott nahe bringen will, dann bin das ich. Und dazu muss ich erstmal Zeit mit denen verbringen. Ich habe einen Schwiegervater, der hat mit der 5. Klasse die Schule abgebrochen, kam als 17-Jähriger aus Sizilien, wo er Schafhirte war, nach Deutschland. Ist ein ganz, ganz lieber Mann, will aber mit Gott nichts zu tun haben. Ich liebe meinen Schwiegervater. Aber mit meinem Schwiegervater sich zu unterhalten, ist manchmal nicht so ganz einfach. Das ist ein bisschen italienische Kultur. Es kommt nicht darauf dann an, dass ich mit dir rede und das, was du dann sagst, Sinn macht in Bezug auf das, was ich gesagt habe, sondern man redet einfach. Und das Unhöflichste ist, nicht mehr zu reden. Also im deutschen Verständnis ist es so, ne, wenn ich im Auto sitze und mit einem guten Kumpel, dann kann man auch mal eine Stunde wohin fahren und keiner muss reden und das ist ein Zeichen für Vertrautheit. In italienischer Kultur, das ist unhöflich hoch 10. Und mein Schwiegervater macht sich über alles Sorgen, ja, irgendwie. Und dann wusste ich irgendwann, es ist ihm so wichtig, dass wir mal alle nach Sizilien gehen. Und dann habe ich gedacht, 10 Tage nach Sizilien mit meiner Verwandtschaft, das überlebe ich nicht. Und wo ich auch gemerkt habe, Gernot, it's your family. Wer lebt es, wenn nicht du? Mein Vater habe ich erst kennengelernt, als ich 23 war. Hatte eine Affäre mit meiner Mutter, war verheiratet, wollte mich nie kennenlernen. Habe ihn nur kennengelernt, weil seine Frau ihn dazu gebracht hat. Hat sich nie entschuldigt, dass er sich einmal nicht gemeldet hatte. Fand das auch nicht so besonders toll, was wir jetzt mit unserem Leben machen. Irgendwann hat Gott zu mir gesagt, Gernot, es ist scheißegal, ob er dich anruft, es ist scheißegal, ob er sich kümmert. Am Ende, als er gestorben ist, hat er mich enterbt. Ich will, dass du einmal im Monat anrufst und fragst, wie es ihm geht und dir Zeit nimmst. Das ist nicht in meinem Herzen gewesen. Aber irgendwie, wenn das Teil meiner allgemeinen Berufung ist, mich um Familie zu kümmern, mal die Frage an dich, was heißt denn das, dass du große Schwester bist, kleine Schwester bist, Tochter, Sohn, Vater, Mutter, Cousine? Das ist eine ganz allgemeine Berufung, die Gott dir gegeben hat. Komm, 3, 4 Sätze zur Welt. Das ist jetzt vielleicht für uns, die wir Berufspastoren sind, der schwierigere Bereich, weil wir den ganzen Tag in der Kirche abhängen. Für viele von euch ist das nicht so schwierig, weil ihr den ganzen Tag in der Welt steht, in einem ganz säkularen Job, an der Uni, in der Schule und so. Aber mal hier so eine Frage, ne? Wir sind ja manchmal so busy mit Church, dass wir für gar nichts anderes mehr Zeit haben. Und in meinem Fall dann vielleicht mit Missionseinsatz und was auch immer. Wer trainiert denn unsere Kinder in den Vereinen? Ich habe Leistungssport gemacht als Jugendlicher. Ich hatte 2 schwule Trainer. Der eine hat uns sexuell missbraucht. Ich habe keinen Schaden davon getragen, aber er war schon sehr, 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 sehr grenzwertig. Und dann frage ich mich, okay, wem überlassen wir dieses ganze Feld? Wer gibt Nachhilfe? Wer macht Fußball? Wer macht Judo? Wer macht Karate? Kommen wir davor als Christen oder ist das etwas, was überhaupt nicht auf unserem Radar auftaucht? Und wir überlassen dieses Feld einfach, wer auch immer die Initiative zeigt. Und dann Kirche auch, ne, irgendwie, ihr seid durch so krasse Phasen gegangen hier als Kirche im Pott. Und ihr seid die Crew, die hier sagt, wir wuppen das, wir bauen hier was im Pott, in Dortmund, in Bochum, in Münster. Ihr seid die Crew und ihr wisst, was es bedeutet, morgens um 6 diesen Laden aufzubauen. Wer ist denn in so einer Crew, die hier um 6 antanzt, um das zu machen? Okay, lass uns denen mal einen Applaus geben. Und wenn du das siehst, vielleicht kriegst du ein Herz heute Morgen und du kriegst eine Berufung dafür. Was Martin Luther gesagt hat, ist, wir sollten alle eine Rolle haben in der Kirche, wo wir sagen, da bringe ich meine Gaben ein. Wir haben unterschiedliches Maß an Kraft, wir haben unterschiedliche Umstände, I get it. Aber ich glaube, jeder sollte sich diese Frage fragen, was ist meine Rolle in der Kirche? Und da brauche ich keinen Heiligen Geist hören für. Und in der Praxis wird es immer so sein, dass in diesem Dreieck Kirche, Familie, Welt mal das eine mehr betont ist, mal das andere, der eine Lebensentwurf, das eine mehr stärkt als das andere. Aber grundsätzlich alle 3 Bereiche auf dem Schirm zu haben, das ist super, super wertvoll. Und das bedeutet ganz allgemein, deine Berufung zu leben. Und Gott wird wahrscheinlich deine Umstände benutzen, wo du das einfach treu umsetzt, um dir spezifische Anweisungen zu geben, was genau das ist für dich. Aber ich erlebe das so. Berufung beginnt mit der Berührung deines Herzens. Zweitens, deine zweite und wichtigste Berufung ist Gemeinschaft mit Jesus. Die dritte ist, nutz das Hier und Jetzt, in das Gott dich reingestellt hat, Familie, Welt und Kirche zur Vorbereitung. Ich möchte schließen heute Morgen mit einem letzten Beispiel. Und zwar habe ich mir dazu einen wunderschönen Kompass mitbringen lassen. Guck mal, der sieht richtig antik aus hier. Ich stand vor einem Jahr im Fitnessstudio auf so einem Laufband und habe mir einen Podcast angehört. Das war richtig interessant. Da haben sie die Frau interviewt von einem christlichen Astronauten. Also der hat irgendwie hat eine Berufung gekriegt von der NASA, auf die internationale Raumstation zu fliegen und dann ein halbes Jahr zuzubringen. Dann haben sie halt überlegt und gebetet, machen wir das, hatten kleine Kinder. Und dann haben sie sich entschieden, ja, der Mann macht das. Und dann war ihnen klar, das ist aber ganz schön schwierig, ne? Der ist einfach ein halbes Jahr weg. Wenn irgendwas passiert, der kann nicht einfach mal kommen, ne? Ins Flugzeug steigen oder so. Und dann hat sie auch erzählt, wie es ihr ging mit den drei kleinen Kindern. Sie hat dann immer einmal am Tag hat sie gesehen, wie dann die internationale Raumstation an ihrem Haus vorbeiflog. Und sie wusste, da oben ist jetzt mein Mann. Aber irgendwie vom Zeitwechsel und so, ich kann mit dem leider gerade nicht kommunizieren. Der pennt gerade, anderer Rhythmus. Und sie wusste ganz viele Alltagsentscheidungen, auch mit den Kindern und so. Ich muss die für mich treffen. Manchmal sind es Lebensentscheidungen, die anfallen. Ich bin da jetzt ein bisschen auf mich allein gestellt. Und dann haben sie gefragt, sag mal, wie hast du das gemacht und wie hast du da Berufung erlebt und Führung von Gott erlebt? Und dann hat sie gesagt, wir wünschen uns ja oft, ne, dass Gott uns so spezifische Anweisungen gibt, wie mit so einem Navi. Rechts abbiegen, links abbiegen und irgendwann bist du dann am Punkt X angekommen. Kannst du so ein bisschen Braindead fahren, ne? Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als es kein Navi gab und die ganze Familie im tödlichen Streit geendet hat, wenn man irgendwo hingefahren ist, weil wehe, du bist einmal falsch abgebogen. Das ist schon anders heute. Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde mir oft dieses Navi wünschen, aber ich erlebe in der Praxis, dass Gott so oft nicht führt. Es gibt nicht den Zettel vom Himmel, es kommt kein Engel. Und wenn ich in mein eigenes Leben zurückschaue, würde ich auch sagen, es gibt so 3-4 Eckpunkte, wo ich das Gefühl habe, Gott hat ganz spezifisch geredet. Aber oftmals treffe ich einfach Entscheidungen gemäß dem, wo ich denke, das ist jetzt Gottes Wille. Und dann hat sie gesagt, ich habe kein Navi von Gott gekriegt, aber sowas wie ein Kompass. Und ich weiß nicht, wer von euch Ranger ist oder mal einen Kompass wirklich gebraucht hat. Stell dir vor, du stehst mitten in der Ebene oder du stehst mitten im Wald und du hast keine Ahnung, wo du hin musst. Du kannst dich nicht an den Bäumen orientieren. Gibt auch kein Navi, kein Google Maps. Aber du hast einen Kompass. Und dieser Kompass, wenn du den ausrichtest, der sagt dir grob die Richtung, in die du laufen musst. Keine ganz spezifische Anweisung, aber grob die Richtung. Und ich erlebe Gottes Reden so, dass er sich das sogar wünscht, dass es ein Zusammenspiel ist aus seinem Reden, aus Dingen, die er uns ins Herz legt. Und er ehrt uns als Menschen, die wir sind, in der Würde, die er uns gegeben hat, dass wir mit ihm zusammen eigene Entscheidungen treffen dürfen. Er richtet uns aus und wir wählen den Weg. Und mein Gebet für dich heute ist, dass diese Botschaft dir hilft, deinen Kompass auszurichten, dass du mutig Entscheidungen triffst, dass du Gottes Gegenwart suchst, dein Herz durchforscht, wo er dich berührt hat und dass du anfängst, das zu leben, was du schon weißt. Und dann, glaube ich, bist du gut ausgerichtet und wirst an deinem Ziel ankommen. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ihr Lieben, jetzt kommt der Teil vom Gottesdienst, wo es darum geht, Gott eine Antwort zu geben. Und das tun wir, indem wir beten, indem wir unsere Stimme zu Gott erheben. Und ich möchte gerne einfach zu 2 Personengruppen ganz kurz sprechen. 1 Minute. Die erste Gruppe ist vielleicht, das sind Menschen, die heute hierher gekommen sind und du sagst, Mensch, es interessiert mich, was hier bei Kirche im Pott passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, ich glaube so wie die Leute hier oder ich würde mich vielleicht noch nicht mal als Christ bezeichnen, aber irgendwie bin ich gerne hier und es hat mich hier hingezogen und wenn es irgendwie sowas wie eine höhere Macht gibt und die mir helfen kann, eine gute Richtung für mein Leben einzuschlagen, dann will ich das. Und ich möchte dir einfach zurufen, dieser zweite Punkt, ne, das Wichtigste, was wir in unserem Leben zur Ausrichtung vornehmen können, ist, so eine Beziehung mit Gott einzutreten. Und vielleicht bist du jemand, der heute Morgen sagt, ich weiß noch gar nicht richtig, wie das geht. Ich möchte dir sagen, es ist ganz einfach. Du kannst mit Gott reden wie mit einem Freund. Und ich werde jetzt einfach mal kurz beten und du darfst dieses Gebet einfach in deinem Herzen mitbeten, wenn du sagst, ja, ich möchte diesen Gott kennenlernen, der mich gemacht hat und der für mein Leben gute Pläne hat. Jesus, ich möchte dir danken, dass du jemand bist, der auf die Erde gekommen ist, um uns nahe zu sein. Du hast so eine Sehnsucht nach uns. Du wolltest, dass wir wissen, wie Gott der Vater ist, dass du zu uns gekommen bist. Und Jesus, ich möchte dich jetzt in mein Leben einladen. Ich möchte dich bitten, komm, offenbar dich mir, wer du bist und wie du bist. Zeig mir deine Liebe für mich und führ mich auf einen guten Weg. Hilf mir, dich besser kennenzulernen. Ich möchte dir die Kontrolle über mein Leben geben. Amen. Amen. Ich möchte dir sagen, wenn du das von Herzen gebetet hast, dann ist Gott hier und er hört dir zu und er nimmt das ernst. Er sagt, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Er wartet darauf, dass wir uns ausstrecken und er hört dieses Gebet. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast heute, nimm dir doch mal noch Zeit und komm zum Infopoint oder zu jemand, der hier vorne, den du auf der Bühne gesehen hast und sag einfach, hey, ich würde gerne mehr wissen darüber, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Es interessiert mich. Ja, ihr Lieben, und der zweite Punkt, der gilt für uns alle, die wir hier sind, die auf der Suche sind, die schon auf dem Weg sind mit Gott und sagen, ja, mehr in meine Berufung reinfinden, das ist mein Anliegen. Vielleicht, weil du an so einer Scheide stehst, Scheidenweg stehst, Wegscheide, jetzt habe ich es, und jünger bist, älter. Und vielleicht kannst du einfach mal einen Moment nehmen, deine Augen zumachen und zu fragen, Heiliger Geist, was von diesen drei Punkten heute betonst du eigentlich in meinem Leben? Wo legst du gerade den Finger auf mein Leben? Aus all dem Guten, was ich gehört habe, das ist es für mich. Das ist die Sache, die ich nicht vergessen will. Das ist die Sache, wo ich nächste Woche dranbleiben will. Werd doch mal einen Moment still vor Gott und frag ihn ganz ehrlich diese Frage. Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt zu dir sprechen möchte. Ich bete, Herr, dass du den Kompass ausrichtest von Menschen. Und ich bete besonders, Jesus, für Menschen, deren Herz du bewegt hast und es sind aber noch kleine Pflänzchen, die so einfach wieder sterben können. Herr Jesus, ich bete, dass du kommst und dass du schützt, was du gepflanzt hast. Ich bete, Herr, dass du es einfach machst, in deine Gegenwart zu kommen und diese Pflänzchen zu nähren. Und ich spreche über dir aus, dass deine Träume und deine Visionen im gepaart mit Gehorsam gegenüber Gott, dass sie zustande kommen, dass sie nicht ausgerissen werden, dass sie nicht sterben werden. Jesus, wir bitten dich, dass du Dinge hier in Bochum, in Münster, in Dortmund zum Blühen bringst. Dass geistliches Leben entsteht. Und wir danken dir, Herr, dass du das mit so Leuten wie uns machst, die so viele Schwächen und Fehler haben, so viel noch nicht auf die Reihe kriegen. Aber du scheinst es zu lieben, dein Reich zu bauen mit Leuten, Herr, die so offensichtlich ungeeignet sind, dass am Ende wirklich du die Ehre bekommst. Herr, bitte lass diesen Gottesdienst zählen für die Ewigkeit. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen.
Wir hoffen, dass dir der Podcast weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.